Rainer, lies mal vor.
Kapitel 16. Valentin. Man errät, wo Morell zu tun hatte und wem sein Eilen galt. Als er Monte Cristo verließ, ging er jedoch langsam nach dem Wilfordschen Haus. Langsam, denn es drängte ihn, mit seinen Gedanken alleine zu sein. Er kannte die Stunde gut, zu der Valentin, an Nortiers Frühstück teilnehmend, vor Störung sicher war. Nortier und Valentin hatten ihm zwei Besuche in der Woche zugestanden, und er kam, von seinem Recht Gebrauch zu machen. Valentin erwartete ihn. Unruhig, fast verwirrt, nahm sie ihn bei der Hand und führte ihn zu ihrem Großvater. Diese heftige Unruhe rührte davon her, dass Valentin von dem bevorstehenden Duell zwischen Morcerf und Monte Cristo gehört hatte. Sie ahnte schon, Morell würde Monte Cristos Zeuge sein und fürchtete, er werde bei seiner Unerschrockenheit ebenfalls in einen Zweikampf verwickelt werden. Man begreift, welche unbeschreibliche Freude Morell in den Augen seiner Geliebten lesen konnte, als sie erfuhr, die furchtbare Angelegenheit habe einen ebenso glücklichen wie unerwarteten Ausgang gehabt. Valentin ließ Morell neben dem Greis sitzen, setzte sich selbst auf den Sessel, worauf seine Füße ruhten, und sagte: »Nun, lassen Sie uns ein wenig von unseren Angelegenheiten reden. Sie wissen, dass der gute Papa den Gedanken gehabt hat, das Haus zu verlassen und seine Wohnung außerhalb des Wilfordschen Hauses zu nehmen.«
»Ja, gewiss. Ich erinnere mich und habe diesem Plan meinen vollen Beifall geschenkt.«
»Und Sie wissen«, sagte Valentin, »welchen Grund der gute Papa für seine Absicht angibt?« Nortier schaute seine Enkelin an, um ihr mit dem Auge Schweigen aufzuerlegen. Doch Valentin sah ihn nicht an. Ihre Augen, ihr Blick, ihr Lächeln gehörten nur Morell.
»Oh, welchen Grund auch Herr Nortier angegeben hat«, rief Morell, »ich erkläre, dass er gut ist.«
»Vortrefflich. Er behauptet, die Luft des Faubourg Saint-Honoré sei für mich nicht gesund.«
»In der Tat, Valentin. Herr Nortier könnte recht haben. Ich finde, dass Ihre Gesundheit seit 14 Tagen etwas gelitten hat.«
»Ja, ein wenig. Das ist wahr«, antwortete Valentin. »Auch hat sich der gute Papa zu meinem Arzt gemacht, und da er alles weiß, so habe ich das größte Vertrauen zu ihm.«
»Sie leiden also wirklich, Valentin?« fragte Morell rasch.
»Oh mein Gott, das nennt man nicht leiden. Ich fühle eine allgemeine Unbehaglichkeit und sonst nichts. Ich habe den Appetit verloren und es kommt mir vor, als hielte mein Magen einen Krampf aus, um sich an etwas zu gewöhnen.«
Nortier überhörte keines von Valentins Worten.
»Und welche Behandlung befolgen Sie für diese unbekannte Krankheit?«
»Oh, das ist ganz einfach. Ich verschlucke jeden Morgen einen Löffel von dem Trank, den man für meinen Großvater bringt. Wenn ich sage einen Löffel, so meine ich, ich habe mit einem angefangen und nun bin ich beim vierten. Mein Großvater behauptet, es sei ein Heilmittel für alles.«
Valentin lächelte, doch es lag etwas Trauriges, Leidendes in diesem Lächeln. Trunken vor Liebe schaute sie Maximilian schweigend an. Sie war sehr schön, doch ihre Blässe hatte einen matten Ton angenommen, ihre Augen glänzten von einem glühenderen Feuer als gewöhnlich, und ihre sonst perlmuttweißen Hände schienen von gelblichem Wachs zu sein. Von Valentin richtete der junge Mann seine Augen auf Nortier. Dieser betrachtete mit innigem, prüfendem Blick das geliebte, liebende Mädchen und folgte, wie Morell, den Spuren eines tiefen Leidens, das, für das Auge der anderen unsichtbar, dem des Großvaters und des Geliebten nicht entging.
»Doch ich dachte, der Trank, von dem Sie bereits vier Löffel nehmen, sei für Herrn Nortier verschrieben.«
»Ich weiß, dass er sehr bitter ist«, erwiderte Valentin. »So bitter, dass mir alles, was ich darauf trinke, denselben Geschmack zu haben scheint.«
Nortier schaute seine Enkelin mit fragendem Blick an. Ja, guter Papa, versetzte Valentin. Es ist so. Soeben, ehe ich zu Ihnen ging, trank ich ein Glas Zuckerwasser. Ich ließ die Hälfte davon stehen, so bitter schmeckte das Wasser.
Nortier erbleichte und bedeutete durch ein Zeichen, er wolle sprechen. Valentin stand auf, um das Wörterbuch zu holen, und Nortier folgte ihr in sichtbarer Angst mit den Augen. Das Blut stieg in der Tat dem Mädchen in den Kopf, seine Wangen färbten sich.
»Halt!« rief sie, immer noch voll Heiterkeit. »Das ist sonderbar. Bin ich blind? Hat mich etwa die Sonne in die Augen getroffen?«
Und sie stützte sich auf das Fenstersims.
»Es scheint keine Sonne her«, sagte Morell, noch mehr durch den Ausdruck Nortiers als durch Valentins Unpässlichkeit beunruhigt, und lief auf seine Braut zu.
Das Mädchen lächelte und sagte, »Beruhige dich, guter Papa. Beruhigen Sie sich, Maximilian. Es ist nichts. Es ist schon vorbei. Still doch. Ist das nicht das Geräusch eines Wagens, was ich im Hofe höre?«
Sie öffnete die Tür, lief an ein Fenster im Gang und kehrte eilig zurück.
»Ja«, sagte sie, »es ist Frau Danglars und ihre Tochter, die uns einen Besuch machen wollen. Gott befohlen, ich fliehe, denn man würde mich doch holen. Oder vielmehr auf Wiedersehen. Bleiben Sie bei dem guten Papa. Ich verspreche Ihnen, den Besuch nicht zurückzuhalten.«
Morell folgte ihr mit den Augen, sah sie die Tür zumachen und hörte sie die kleine Treppe hinaufsteigen, die zugleich zu Frau von Villefort und in ihr Zimmer führte. Sobald sie verschwunden war, bedeutete der Greis Morell, er solle das Wörterbuch nehmen. Nach Verlauf von 10 Minuten hatte der junge Mann Nortiers Gedanken folgendermaßen übersetzt. »Suchen Sie das Glas Wasser und die Flasche in Valentins Zimmer.« Morell läutete sogleich dem Diener, der Barois ersetzt hatte, und erteilte ihm in Nortiers Namen den Befehl. Der Diener kam nach einem Augenblick zurück. Er hatte Flasche und Glas völlig leer gefunden. Nortier machte hierauf ein Zeichen, dass er sprechen wolle. »Warum sind das Glas und die Flasche leer?« fragte er mit Hilfe des Wörterbuches. Valentin sagte, sie habe nur die Hälfte des Glases getrunken.
»Ich weiß es nicht«, antwortete der Bediente. »Doch die Kammerfrau ist in Valentins Zimmer. Vielleicht hat sie es geleert.«
»Fragen Sie die Kammerfrau«, sagte Morell.
Der Diener ging hinaus und kam beinahe in derselben Minute wieder zurück und meldete,
»Fräulein Valentin ist durch ihr Zimmer gegangen, um sich in das der Frau von Villefort zu begeben, und da sie Durst hatte, so trank sie, was im Glase übrig war. Die Flasche hat Herr Edouard geleert, um einen Teich für seine Enten daraus zu machen.«
Nortier schlug die Augen zum Himmel auf, wie ein Spieler, der seine ganze Habe auf einen Wurf setzt. Von da an hefteten sich die Augen nach der Tür und verließen diese Richtung nicht mehr. Die befreundeten Damen waren eben in den Salon getreten und hatten Frau von Villefort begrüßt, als Valentin eintrat.
»Liebe Freundin«, sagte die Baronin, während sich die jungen Mädchen bei den Händen nahmen, »ich bin gekommen, um Ihnen die nahe bevorstehende Verheiratung meiner Tochter mit dem Prinzen Cavalcanti mitzuteilen.«
»So erlauben Sie mir, Ihnen meine aufrichtigen Glückwünsche auszusprechen«, antwortete Frau von Villefort. »Der Herr Prinz Cavalcanti scheint ein junger Mann von seltenen Eigenschaften zu sein.«
»Hören Sie«, versetzte die Baronin lächelnd, »wenn wir als Freundinnen sprechen, so muss ich Ihnen sagen, dass uns der Prinz noch nicht das zu sein scheint, was er sein soll. Es ist an ihm noch etwas von dem Ungelenken, woran wir Französinnen auf den ersten Blick einen italienischen oder deutschen Edelmann erkennen. Er offenbart jedoch ein sehr gutes Herz, viel Feinheit des Geistes und, was die sonstigen Verhältnisse betrifft, so behauptet Herr Danglars, sein Vermögen sei majestätisch. Dies ist sein Ausdruck.«
»Und dann«, sagt Eugenie, in einem Album blätternd, »setzen Sie nur noch dazu, dass Sie eine ganz besondere Neigung für den jungen Mann haben.« »Ich brauche Sie wohl nicht zu fragen, ob Sie diese Neigung teilen?« versetzte Frau von Villefort.
»Ich?«
entgegnete Eugenie mit ihrer gewöhnlichen Bestimmtheit.
»Ach, nicht im Mindesten, gnädige Frau. Ich fühle mich nicht für den Beruf geschaffen, mich an die Sorgen einer Haushaltung und die Launen eines Mannes zu ketten. Ich möchte Künstlerin werden und frei über mein Herz, meine Person und meine Gedanken verfügen. Da ich indessen wohl oder übel heiraten muss, so kann ich nur der Vorsehung danken, dass sie mir wenigstens Herrn Albert von Morcerfs Abneigung verschafft hat. Ohne diese Vorsehung wäre ich heute die Frau eines seiner Ehre verlustigen Mannes.«
»Es ist wahr«,
sagte die Baronin.
»Es fehlte wenig, so hätte meine Tochter Herrn Albert geheiratet. Dem General lag viel daran. Er kam sogar, um von Herrn Danglars ihre Hand zu erzwingen. Wir ließen ihn aber schön auflaufen.«
»Aber fällt denn die Schande des Vaters auch auf den Sohn?«
sagte schüchtern Valentin.
»Herr Albert scheint mir ganz unschuldig an dem Verrat des Generals.«
»Verzeihen Sie, liebe Freundin«,
versetzte die Männerfeindin,
»Albert verdient seinen Teil davon. Nachdem er gestern Herrn von Monte Cristo in der Oper herausgefordert, hat er sich heute auf dem Kampfplatz bei ihm entschuldigt.«
»Unmöglich«,
rief Frau von Villefort.
»Ach, teure Freundin«,
sagte Frau Danglars,
»es ist so. Ich habe es durch Herrn Debray erfahren, der bei der Erklärung zugegen war.«
Valentin wusste auch die Wahrheit, aber sie sagte nichts. Durch ein Wort in ihre Erinnerungen zurückversetzt, befand sie sich in Gedanken wieder in Nortiers Zimmer, wo sie Morel erwartete. In diese innere Betrachtung versunken, hatte sie aufgehört, an dem Gespräch teilzunehmen, als plötzlich Frau Danglars Hand sich auf ihren Arm stützte und sie ihrer Träumerei entzog.
»Was wünschen Sie, gnädige Frau?«
fragte Valentin, bei der Berührung zusammenfahrend wie von einem elektrischen Schlag.
»Meine liebe Valentin«,
sagte die Baronin,
»Sie sind ebenfalls leidend?«
»Ich?« entgegnete das Mädchen, mit der Hand über seine glühende Stirn fahrend.
»Ja, beschauen Sie sich nur im Spiegel. Sie sind 3 bis 4 Mal hintereinander im Verlaufe einer Minute erbleicht und errötet.«
»Du bist in der Tat sehr bleich«,
rief Eugenie.
»Oh, das tut nichts, Eugenie. Ich bin seit einigen Tagen so.«
So wenig schlau Valentin auch war, so begriff sie doch, dass sie nun Gelegenheit hatte, sich zu entfernen. Überdies kam ihr Frau von Villefort zu Hilfe, indem sie sagte,
»Entferne dich, Valentin, du leidest wirklich. Trinke ein Glas Wasser und du wirst dich erholen.«
Valentin küsste Eugenie, verbeugte sich vor Frau Danglars und verließ das Zimmer.
»Das arme Kind«,
sagte Frau von Villefort, als Valentin verschwunden war,
»es beunruhigt mich ernstlich. Und es sollte mich nicht wundern, wenn ihr irgendein Unfall widerführe.«
Valentin war indessen in einer Aufregung, von der sie sich keine Rechenschaft geben konnte, durch Eduards Zimmer gegangen und hatte sodann die kleine Treppe zu Nortiers Wohnung erreicht. Sie stieg alle Stufen bis auf die letzten 3 hinab. Sie hörte bereits Morels Stimme, als plötzlich eine Wolke vor ihren Augen hinzog. Ihr starrer Fuß verfehlte die Stufe, ihre Hände hatten nicht mehr die Kraft, sich am Geländer zu halten. Sie streifte an der Wand hin und rollte die letzten 3 Stufen hinab. Morel machte einen Sprung, öffnete die Tür und sah die Geliebte auf dem Boden liegen. Rasch hob er sie in seine Arme und trug sie in einen Lehnstuhl. Dann öffnete sie wieder die Augen.
»Oh, ich Ungeschickte«,
sagte sie, fieberhaft schnell sprechend.
»Ich weiß mich also nicht mehr zu halten.«
»Sie haben sich doch nicht verletzt, Valentin«,
rief Morel.
»Oh mein Gott, mein Gott!«
Valentin schaute umher. Sie sah in Nortiers Augen den größten Schrecken sich abspiegeln.
»Beruhige dich, guter Papa«,
sagte sie, indem sie zu lächeln suchte.
»Es ist nichts, nur ein Schwindel.«
»Abermals eine Ohnmacht«, sagte Morel, die Hände faltend.
»Oh, nehmen Sie sich in Acht, Valentin.
Ich flehe Sie an. Nein,
versetzte Valentin.
Nein, ich sage Ihnen, dass alles vorüber ist und dass es nichts war. Nun lassen Sie mich Ihnen eine Neuigkeit mitteilen. In 8 Tagen verheiratet sich Eugenie und in 3 Tagen findet ein großes Fest, ein Verlobungsmahl statt. Wir sind alle eingeladen, mein Vater, Frau von Villefort und ich. Wenigstens so viel habe ich verstanden.
Wann wird die Reihe an uns kommen?
O Valentin, Sie, die Sie so viel über Ihren guten Papa vermögen, bemühen Sie sich, dass er Ihnen antwortet.
Bald.
Solange Sie nicht mir gehören, Valentin, ist es mir immer, als ob Sie mir entgehen könnten.
Oh, antwortete Valentin mit einer krampfhaften Bewegung.
Maximilian, Sie sind zu zärtlich für einen Offizier, der, wie man sagt, nie die Furcht gekannt hat.
Und sie brach in ein scharfes, schmerzliches Gelächter aus. Ihre Arme wurden steif, ihr Kopf fiel auf den Stuhl zurück und sie blieb ohne Bewegung.
Morel rief bei diesem Anblick um Hilfe, worauf die Kammerfrau und die Bedienten sofort herbeieilten.
Valentin war so kalt, so bleich, so leblos, dass die Diener, ohne zu hören, was man ihnen sagte, von der Furcht erfasst wurden, die beständig in einem verfluchten Haus wachte und um Hilfe rufend in die Gänge stürzten.
Frau Danglars und Eugenie entfernten sich soeben und erfuhren gerade noch die Ursache des Aufruhrs.
»Ich sagte es Ihnen«, rief Ihnen Frau von Villefort zu. »Die arme Kleine«,